ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Auf jeden Fall, liegt stand da, hast Schmerzen wie Sau und realisierst, die haben scheinbar nichts. Die haben scheinbar nichts, um dir zu helfen. Und das ist ein Riesenproblem. Und die guckt mich an und zuckt mit den Schultern und ich denk, du bist die Ärztin. Hilf mir doch bitte. Ich bin der Patient, ich bin kein Mediziner.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Nach einem schweren Motorradunfall leidet Sandor unter starken Dauerschmerzen. Wie ihm der Amateurfunk dabei hilft, nicht zu verzweifeln, davon erzählt er mir in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr, wie alle anderen Folgen, in der ARD-Audiothek finden könnt.
Ich hatte einen sehr schweren Unfall 2003, also jetzt fast 22 Jahre, 15.09.03, auf dem Weg zur Arbeit passiert. Hat ganz normaler Tag begonnen, wollte zur Arbeit und im nächsten Moment war alles anders da. Motorradunfall mit Fahrzeug, Kfz, ja, schlichtweg ein extrem schwerer Unfall. Hab für Vollsperrung gesorgt auf der Bundesstraße, über mehrere Stunden, Fahrzeug abgebrannt. Unterwegs, hab noch einen LKW überholt, das ist also hier bei uns die Bundesstraße. Ist der schnellste Weg zur Arbeit, sehr übersichtlich, geht einfach nur geradeaus. Es war mittags, muss ich sagen, also nicht früh morgens, sondern zur Nachmittagszeit, quasi zur Spätschichtzeit. Mittags, so gegen genaue Uhrzeit, weiß ich nicht mehr genau, vielleicht 13.30 Uhr. Die Sonne stand hoch, ich habe noch einen LKW überholt, sehr gemütlich, ich war nie ein Raser. Wir haben hier den Hockenheimring vor der Tür, wenn ich schnell fahren wollte, dann bin ich dorthin. Auf der Bundesstraße, ich habe schon zu viele Freunde verloren, da war ich immer sehr vorsichtig, war auch in Schutzkleidung gekleidet, ohne bin ich nie gefahren. Wie gesagt, LKW ganz gemütlich überholt, das hat er später auch zu Protokoll gegeben, dass er fast schon verwundert war, wie gemütlich ich an ihm vorbeigefahren bin, weil normal wird er auf der Strecke gerast, das können Sie sich nicht vorstellen. Bin da vorbeigefahren und wie ich an dem LKW vorbeifahre, sehe ich schon vorne, Mensch, bin von der Sonne geblendet, einfach von der Heckscheibe, so ein blöder Winkel, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, was zu sehen. Und sehe noch, ah, da vorne ist Verkehr, mache im Prinzip eigentlich schon noch langsamer. In dem Moment realisiere ich, oh Mist, die stehen. Dann habe ich noch angefangen zu bremsen und dann hing ich im Prinzip schon voll drauf. Ich habe das Auto selbst nicht berührt. Ich habe also geistesgegenwärtig, habe ich quasi mein Motorrad unter das Auto gejagt. Also wirklich quasi vorne überbremst. Das Motorrad ist dann quasi wie hingefallen. Ich stand so halb auf dem Motorrad. Das klingt bald wie in einem Spielfilm, aber so ähnlich war es. Ich bin quasi über das Auto gesprungen, bin dann vor dem Auto, so schräg im Gegenverkehr, hart gelandet. Wirklich hart gelandet, habe ich schon gemerkt, dass was kaputt gegangen ist. Aber ich war da noch so schnell, ich muss da noch 70, 80 km/h schnell gewesen sein, dass ich gerutscht bin. Bin durch Fahrzeuge durchgerutscht im Gegenverkehr. Also hatte wahnsinniges Glück. Kam noch ein LKW entgegen. Ich bin immer mehr in den Gegenverkehr reingerutscht und dann kam die Leitplanke. Dann habe ich noch versucht mit den Füßen. Ich war mich so halb am Drehen. Das ist wie so ein Film, der auch immer wieder abläuft bei mir. Habe ich versucht, mit den Füßen an die Planke oben zu kommen. Das habe ich aber nicht geschafft. Und dann habe ich quasi, vorher habe ich schon hart auf dem Rücken aufgeschlagen gehabt. Und dann habe ich mir quasi mit den Füßen habe ich eingefädelt an diesem Doppel-T-Träger an der Leitplanke. Nachdem ich an der Leitplanke eingefädelt hatte, hat es mich wie in der Waschmaschine x-mal gedreht. Dabei muss ich das Bewusstsein verloren haben, weil das Nächste, das ich weiß, ist eben, dass zig Leute um mich rumstanden. Als ich bewusst zu mir kam, hatte ich meinen Rucksack nicht mehr. Ich hatte Durst. Ich habe dann immer zu den Passanten gesagt, da waren noch keine Ärzte da. Zu den Passanten gesagt, soll mir bitte meinen Rucksack bringen. Ich habe Durst, ich habe was zu trinken im Rucksack. Ich weiß bis heute nicht, ob die mir meinen Rucksack gebracht haben. Ich weiß nur, dass ich merkte, wie mir was Warmes quasi über die Füße läuft. Muss ich vorstellen, 15.09.2003 war ein Rekordsommer. Es war brutale Hitze. Ich lag auf dem kochend heißen Asphalt. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, mir läuft was noch Wärmeres über die Füße. Als ich dann so an mir runtergeguckt habe, so irgendwie, ich habe mich gar nicht getraut, mich irgendwie zu bewegen, weil mir klar war, das ist nicht gut ausgegangen. Da muss etliches kaputt sein. Habe ich dann irgendwann einmal so einen vorsichtigen Blick an mir runtergewagt und habe dann im Prinzip gesehen, dass der rechte Fuß völlig falsch orientiert so da liegt und habe es dann im Prinzip auch damit sein lassen und habe eigentlich nur noch gehofft, dass mir möglichst schnell geholfen wird. Dabei habe ich dann realisiert, dass das Fahrzeug brennt, dass mein Motorrad wahrscheinlich da drunter steckt, irgendwo mit hochgeht. Wir waren Gott sei Dank weit genug weg, sodass ich von dem Feuer nicht auch noch bedroht war, weil man mich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht hätte bewegen können. Ich denke, dass gute Ersthelfer vor Ort waren. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus. Ich denke, dass ich mehrfach das Bewusstsein verloren habe. Irgendwann waren dann Ärzte da. Ich hatte Schmerzen. Ich habe einfach nur zu den Notärzten gesagt, sie sollen mir bitte was gegen die Schmerzen geben. Das die bestimmt auch getan haben. Für mich hat sich das leider nicht so angefühlt. Meine Bitte war immer nur, gib mir was gegen die Schmerzen. Ich wusste noch, dass auf das Fahrzeug, auf das ich quasi drauf bin, dass da eine Frau drin saß. Das habe ich quasi in dem Moment, wo ich am Bremsen war, habe ich in das Fahrzeug quasi reingeguckt und habe gesehen, dass da eine Frau drin sitzt. Und das war so noch ziemlich das Erste, nachdem ich mich erkundigt habe, was ist mit der Frau? Ist die aus dem Fahrzeug rausgekommen? Und das hat man mir dann gleich bestätigt, ja, es ist alles gut, sonst niemand verletzt. Und dann weiß ich noch, wie ich gesagt habe, Hauptsache sonst ist niemandem was passiert, was mit mir ist, ist egal. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber das war in dem Moment, ich weiß auch nicht, es war mir einfach extrem wichtig.
Bis heute spielt Sandor den Unfall in Gedanken immer wieder durch. Hätte er etwas anders machen können, anders reagieren können?
Natürlich spielt man das immer wieder durch. Hätte ich was anders da machen können? Hätte ich anders da reagieren können? Ich hatte sehr viel Erfahrung auf dem Motorrad, auf verschiedene Motorräder. Ich habe in meiner Jugend schon Motoball gespielt, ich bin Motocross gefahren. Also ich hatte nicht nur auf der Straße Erfahrung, ich bin viel auf der Rennstrecke gefahren. Ich habe Renntrainings, ich habe beim ADAC Fahrsicherheitstrainings. Also ich würde sagen, ich habe mein Motorrad, man beherrscht es nie zu 100%, aber ich denke, ich war ein guter Fahrer. Hätte ich was anders da machen können? Vielleicht. Habe ich in der Situation perfekt reagiert? Wahrscheinlich nicht. Habe ich schlecht reagiert? Ich denke auch nicht. Ja, von daher, ich denke immer, warum war da die blöde Leitplanke? Wäre die Leitplanke nicht gewesen? Man weiß es nicht. Vielleicht wäre dann was anderes gewesen. Aber ich denke mir immer, in dem Moment, wo ich da rutsche und da kommt die Leitplanke auf mich zu, warum hätte die nicht so schnipp mit dem Finger verschwinden können? Dann wäre ich ins Grüne reingerutscht. Da war bestimmt schon einiges kaputt an mir. Ja, aber der Fuß, der mit meinem Hauptproblem heute darstellt, der wäre vielleicht nicht passiert oder nicht in dem Ausmaß. Und das hätte vielleicht, aber warum ausgerechnet mir? Ich weiß es nicht. Ich war vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Sonne stand blöd. Vielleicht hätte ich noch langsamer fahren sollen. Keine Ahnung, ich habe da keine Antwort drauf.
Sandors rechtes Bein wird durch den Unfall zertrümmert. Die Ferse inklusive Achillessehne ist abgerissen, der Unterschenkel nah am Knie mehrfach gebrochen. Sandor muss zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen.
Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, was die Operation angeht. Aber ich schätze, ich bin irgendwo in der Region zwischen 30 und 40 Operationen. Alles Unfallnarkose. Schwere, stundenlange Operationen. Ich lieg da und weiß nicht mehr ein noch aus. Ich weiß nicht mehr, wie ich noch liegen soll. Zu dem Zeitpunkt konnte ich nur auf dem Rücken liegen, aufgrund der Verletzungen externer Fixateur über der ganze rechte Fuß, inklusive also quasi ab Oberschenkel, komplett wie steif, muss man sich das vorstellen. Mein Fuß war daran aufgehangen, weil der Knochen selbst, wo das reingeschraubt ist, hat kein Schmerzempfinden. Das mag, wenn man das hört, furchtbar anhören. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie die Wahl haben, dann nehmen Sie die Option. Das ist die beste Therapie dabei. Der erste Schmerztherapie, ich erinnere mich da noch, die war 4 Wochen angesetzt. Da hat man mir dann in der 3. Woche gesagt, machen Sie sich noch eine schöne 4. Woche. Wir sind am Ende unseres Lateins. Ja, wir wissen nicht, was man mit Ihnen machen soll. Das ist halt so. Super. So. Im Prinzip war es dann Try and Error. Man hat verschiedene Medikamente probiert. Da waren dann welche dabei, die waren besser und schlechter. Eins, mit dem ich sehr gut zurechtgekommen bin, war Fentanyl. Fentanyl ist natürlich ein riesen Problem. Extrem stark, extrem hohes Abhängigkeitsrisiko. Auch die Menge, die ich konsumiert habe, war natürlich immens. Sodass irgendwann nicht mein Schmerztherapeut und auch nicht ich, wir waren eigentlich froh, dass wir was gefunden haben, aber der Kostenträger hat dann irgendwann gesagt, nichts mehr. Ja, da hat mein Schmerztherapeut dann ein Schreiben gekriegt, dass er das nicht mehr verordnen darf. Irgendwann hat mir mal der Notarzt, Gott sei Dank, Ketamin gespritzt. Der wusste auch nicht mehr weiter. Ich lag dann schon im Notarztwache und er sagte zu mir, ich spritze Ihnen jetzt was, relativ niedrig dosiert, und Sie sagen mir, ob das Ihnen hilft oder nicht. Und er hat mir das gespritzt, da habe ich so ein komisches Pfeife im Ohr gekriegt und ein ganz duseliges Gefühl, aber der Schmerz wurde besser. Und dann habe ich sofort, also mir sich vorstelle, Sie haben 15 Jahre Dauerschmerz. Und jetzt ist da einer in einem Krankenwache. Sie waren in zig Kliniken, ich war in Spezialkliniken, ich war in Murnau, in Bayern unne. Da hat man versucht, intrathekale Stimulation, das ist am Rücken, an den Nerven, werden so Elektrode implantiert, die dann elektrostimuliert werden. Auch eine der Operationen, die schiefgegangen ist, das hat man dann wieder ausgebaut und auch nicht noch einmal probiert. 2 Jahre später, weil das dann am Rücken gescheitert war, hat man das am Oberschenkel probiert, das ging noch mehr in die Hose. Da hatte ich dann noch über Monate die Wundschwester jeden Tag da, um die Wunde wieder zuzupflegen, weil da alles schiefgegangen ist. Was hat schiefgehen können? Natürlich mit der Stimulation wurde es dann auch nichts, also hat man quasi auch wieder ausgebaut. Das sind lauter so Dinge, wo ich im Nachhinein sage, das hätte man besser sein lassen. Das ist der Zwiespalt. Auf Ketamin haben sie ganz üble Halluzinationen. Man sagt, es spaltet sich der Körper vom Geist, und ich kann das bestätigen. Ich weiß mittlerweile, warum Junkies das Zeugs lieben. Aber ich bin kein Junkie, ich bin Schmerzpatient. Und ich möchte, dass der Schmerz weggeht und nicht, dass ich völlig weggedröhnt im Bett liege, stundenlang handlungsunfähig, teilweise über Stunden quasi die Orientierung verliere. Ich bin alleine, ja, ich habe keine Partnerin, ich sage alles dem Unfall zum Opfer gefallen. Jetzt liege sie da, sie nehmen das Ketamin, das wirkt relativ schnell, es dauert einen Moment, dann fängt es an zu fluten. Und dann wirkt es, ich sage mal so nach vielleicht 10 Minuten, fängt es an gut zu wirken. Dann haben sie eine halbe Stunde, vielleicht 20 Minuten, hilft es wirklich gegen den Schmerz. Nach 20 Minuten kommt aber der Schmerz schon wieder. Sie sind aber noch ungefähr 4 Stunden völlig weggedröhnt, in denen sie nicht einmal auf eine Toilette kommen oder sonst irgendwas, weil sie körperlich einfach nicht in der Lage dazu sind. Und das ist mein Riesenproblem, das ich mit Ketamin habe. Ich weiß, es ist mein absoluter Notnagel, bevor ich mir das Leben nehme. Oder ich bin schon auf so andere dämliche Idee gekommen, wie mich selbst zu verbrennen.
Sandors Leben kreist immer mehr um eine einzige Frage. Was hilft gegen diese Schmerzen? Weil die Schmerzen im Bein so unerträglich werden, verletzt Sandor sich sogar selbst.
Heute weiß ich auch, dass das eine dumme Idee ist. Aber wenn Sie immer Schmerzen haben, Sie kommen irgendwann im Kopf auf die dämliche Idee, bewusst, ich kann das nur betonen, dämliche Idee, sich mit dem Lötkolben 400 Grad heiß am Unterarm zu verbrennen, weil sie die dämliche Idee haben, wenn sie sich am Arm verbrennen, der Schmerz am Arm übertüncht quasi den Schmerz vom Fuß und alles ist gut. Müssen Sie sich mal vorstellen, wie kaputt man da sein. Ich weiß das selber. Aber in dem Moment hat es Sinn ergeben. Ich sehe den Lötkolben und denke, ach Gott, bin ich dämlich. Ich habe die zündende Idee und verbrenne mich selbst mit dem Lötkolben übel. Nicht ein bisschen berührt. Ich habe mich verbrannt. Sag ich mal so nach 10, 15 Operationen lag ich mal wieder im Aufwachraum, schmerze wie der Teufel. Und dann erhofft man sich da ja Hilfe. Die Frage auch immer, was kann ich für Sie tun, was kann ich für Sie tun? Dann sage ich, ich habe Schmerze wie eine Sau, könnt ihr mal irgendwas geben? Ja, so, dann haben die mir immer was gespritzt. Und das half einfach nicht. Und irgendwann sage ich zu der Ärztin, gute Frau, also ich meine das jetzt nicht böse, schon Doktorin, hören Sie doch mal auf mit dem billigen Zeug. Es hilft einfach nicht. Jetzt nehmen Sie einfach mal das gute Zeug. Ich bitte Sie, ich kann nicht mehr. Die sehen das ja auch, dass mein Blutdruck, mein Puls, alles sonst wo eskaliert und frage mich, ob ich mit dem Blutdruck Probleme habe. Ich habe keine Blutdruckprobleme, ich habe Schmerzprobleme. Das aber Folge dann halt sind. Da sage ich, Sie sehen es doch, ja, wie mein Körper quasi unter Strom steht. Und dann sagt die zu mir, ich habe Ihnen jetzt schon 12 Ampulle Dipidolor gespritzt. Jetzt bin ich kein Mediziner und wusste das zu dem Zeitpunkt auch nicht. Dann sage ich zu der, ja, was ist denn das? Und 12, ich habe keine Ahnung, ist das viel, ist das wenig? Anscheinend ist es zu wenig, spritze sie mehr. Ja. Und dann sagt die zu mir, Herr Dubronner, normal ist man nach 3 tot. Und ich lieg da, hab Schmerzen wie der Teufel und denk, entweder schwindelt die mich jetzt an oder hier läuft was gewaltig schief. Auf jeden Fall liegst dann da, hast Schmerzen wie eine Sau und realisierst, die haben scheinbar nix. Die haben scheinbar nix, um dir zu helfen. Und das ist ein Riesenproblem. Und die guckt mich an und zuckt mit den Schultern und ich denk, du bist die Ärztin. Hilf mir doch bitte. Ich bin der Patient, ich bin kein Mediziner. Ja, also ich habe wirklich viel Glauben in unsere Medizin. Aber das wird dann erschüttert. Da müssen Sie sich vorstellen, ich komme auf der Station an, da wusste die ganze Station schon von den 12 Ampullen Dipidolor. Dann kamen die zu mir und haben mich gefragt, ob das stimmt. Dann habe ich gesagt, was habt ihr denn jetzt? Ich habe immer gutes Verhältnis zu den Schwestern gehabt. Toi, 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 muss man sagen. Und die haben dann gesagt, das hat es noch nie gegeben. Also die ganze Klinik spricht davon, dass da einer liegt, der quasi 12 Ampullen Dipidolor gespritzt gekriegt hat, ist noch ansprechbar und behauptet quasi, er merkt es gar nicht. Ja, aber da hätte ja auch schon die Ärzte merken müssen, dass da was schief läuft. Aber stattdessen hat man mir nie geglaubt. Auf der Station hat man mir dann Oramorph gegeben. Das ist quasi im Verhältnis, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, stärkstes Morphin im Verhältnis zu einer Ibuprofen oder so. Ja, dass man sich in den Mund spritzt aus so einem Plastikfläschle. Man hat mir gerade das stärkste Zeugs versucht, in die Ader zu geben. Das hat nicht geholfen, 12 Ampulle. Und dann versucht man mir auf Station, weil man mir dort auch nichts anderes geben darf, ja, eine kleine Ampulle Oramorph in den Mund zu spritzen und hofft, dass das dann hilft. Ja, da muss man sich mal auch, ich denke, von der Ärzte die Hilflosigkeit vorstellen. Aber das hilft mir ja alles nicht.
Trotz der vielen Operationen, Sandor kann sein rechtes Bein nicht mehr benutzen. Er ist gehbehindert und sitzt im Rollstuhl. Hätte ihm die Amputation seines Beines womöglich mehr gebracht?
Als ich von Heidelberg nach ein paar Wochen, ich kenne den genauen Zeitablauf nicht, weil ich da einfach so weggedröhnt war, dass ich da auch kein richtiges Zeitgefühl hatte, bin ich nach Ludwigshafen-Ockersheim verlegt worden. Und ich weiß das noch wie heute. Man wird da über die Notaufnahme quasi aufgenommen. Und dann ist man in so einem Raum halt und dann kommen die Ärzte, die einem da begutachten. Und dann haben die alle den Raum verlassen. Und dann ist das so eine elektrische Schiebetür, die zugeht. Und dann stehen die da draußen auf dem Flur und unterhalten sich über sie. Und sie liegen da drin und hören das alles. Ja, weil die Tür, die ist ja nicht schalldicht. Und dann hören sie da draußen einen Arzt sagen, um Himmels Wille, warum ist denn der Fuß noch dran? Und ich lieg da drin. Dann habe ich denen dazu gerufen, Leute, ich höre euch. Was soll das denn? Natürlich ist es gut, dass mein Fuß noch dran ist. Ludwigshafen hatte die Erfahrung und hat quasi, als sie mich das erste Mal gesehen haben, haben die das sofort in Anführungszeichen richtig eingeschätzt. Um Himmels Wille, warum ist der Fuß noch dran? Ich habe natürlich danach gefragt und man hat mir das dann erklärt. Man wusste damals schon, 2003, wusste man, hätte man mich bei möglichst bei Bewusstsein versucht, relativ schmerzlos zu bekommen, so gut wie es geht, sodass meine letzte Erinnerung an den Fuß quasi schmerzfrei ist und man hätte den Fuß dann amputiert, dann wäre die Wahrscheinlichkeit extrem hoch gewesen, dass ich keine Phantomschmerzen gehabt hätte. Man hätte mich mit einer Prothese versorgt und ich wäre 2-3 Monate später wahrscheinlich wieder gelaufen, wäre wahrscheinlich zurück in meinen Beruf. Ich habe das mehrfach erlebt. Ich habe ja Jahre in der Klinik verbracht. Ich habe viele Amputationsopfer gesehen, ja, die einen schweren Unfall hatten, teilweise ganz banale Unfälle, die schlimm ausgegangen sind, die amputiert wurden. Ja. Und das ist erschreckend fast, wie gut das heute funktioniert. Wenn der Stumpf halbwegs was taugt, ja, ist die Protheseversorgung gigantisch, was da heute geht. Ja, bei mir wäre das wahrscheinlich eine Oberschenkelamputation gewesen. Das ist ein bisschen kritischer, weil das Knie dabei ist. Das ist ein kompliziertes Gelenk. Aber auch das kriegt man hin. Ich habe das x-mal gesehen. Das Problem war, zu dem Zeitpunkt war es quasi schon zu spät. Entweder man macht es gleich. Die Erfahrung hatte Ludwigshafen. Es ist quasi zu spät, es zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Schmerzen habe, sind extrem hoch. Die waren ja im Prinzip auch schon da. Da bildet sich ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Das wusste die alles. Und dann hat man quasi die Schmerzen und der Fuß ist weg. Wenn mir die Ärzte sagen könnte, zu 80% ist es hinterher besser, dann würde ich das machen lassen. Aber das kann ihnen keiner sagen. Es kann sein, es ist hinterher noch viel schlimmer. Das Problem ist, es wäre nach wie vor eine Oberschenkelamputation. Wäre es eine Unterschenkelamputation, hätte ich es wahrscheinlich schon machen lassen. Weil ich eben weiß, wie gut die Unterschenkelprothese funktionieren. Ich habe jemanden in der Klinik kennengelernt, der Oberschenkel amputiert ist, mit dem ich auch nach wie vor Kontakt habe. Ich sehe, was er für Probleme hat mit seinem Oberschenkelstumpf. Bei mir ist aufgrund der Verletzung, weil die halt bis tief in die Kniekehle und ein bisschen da drüber ist, sage die Prothesebauer, und ich habe da mehrere konsultiert mittlerweile, bis nach Ludwigsburg hoch, Fachklinike, und ich sage alle das Gleiche. Die Protheseversorgung wird kompliziert. Und das alles zusammen ist in mir einfach, ich gehe das Risiko nicht.
Sandor lebt allein. Eigentlich ist er im Alltag auf Hilfe angewiesen, aber seine Anträge bleiben über Jahre erfolglos.
Zu mir kommt die Sozialstation, Gott sei Dank, auch so ein Kampf gewesen, denn ich war in Wiesloch, das ist eigentlich eine große psychiatrische Klinik, da war ich zur Medikamentenumstellung, hätte in Ludwigshafen-Ockersheim gemacht werden sollen. Die waren proppevoll, das ist eine Unfallklinik, da habe ich zur Medikamenteumstellung eigentlich auch nichts zu suchen. Aber weil das einfach mit den Medikamente nicht einfach ist und ambulant, habe ich auch gesagt, auf keinen Fall. Hat man mich dann gefragt, könnte man das nicht in Wiesloch tun? Da dachte ich auch, ich bin ja nicht psychisch krank, also habe ich ja gesagt. Als Wiesloch meine Situation gesehen hat, ich musste da ja irgendwann mal duschen. Und da haben die gesagt, wie machen sie das daheim? Ja, ich habe das ganze Bad geflutet quasi in der Klinik, weil es anders da halt nicht ging. Sie müssen irgendwann duschen. Ja, wie machen Sie das daheim? Sag ich, genauso. Ja, aber Sie leben doch allein. Sag ich, ja. Ja, wer macht das hinterher weg? Ja, ich irgendwie, ja, wie machen sie das? Ja, ist ein Riesenproblem. Jahrelang habe ich versucht, Hilfe zu beantragen. Ich habe immer wieder an den Kostenträger geschrieben. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ganz konsequent hingeschrieben. Ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Aber das ist wie, wenn sie an der Wand rede. Wenn das von einem Arzt kommt, dann hat es einen Stellenwert. Wenn das vom Patient kommt, ist das eine Ohr rein, das andere raus. Ich will da auch nicht jammern, aber das ist einfach so. Wiesloch hat klipp und klar beim Kostenträger angerufen, hat gesagt, der Mann braucht Hilfe. Sie müssen das verstehen, der Mann braucht Hilfe. Und wir lassen den hier nicht weg, bevor der Mann keine Hilfe hat. Und das kann ich Wiesloch gar nicht hoch genug anrechnen. Das hat auch mein Leben verändert. So was Simples, wie dass eine Sozialstation zu mir kommt und hilft mir. Ja, ich habe Pflegestufe mittlerweile. Das habe ich damals alles nicht, weil ich hatte ja immer noch den Irrglaube, ich komme zurück in meinen Beruf. Da beantrage sie auch nichts, weil das ist ja völlig gegen das, was ihr Ziel ist. Wo sie Pflegestufe beantrage, verrate sie alles auf dem Kampf, wieder in den Beruf zu kommen. Also habe ich das alles nicht gemacht.
Seit dem Unfall spielt sich Sandors Leben vor allem in Krankenhäusern ab. Die starken Schmerzen belasten ihn psychisch. Er leidet unter Einsamkeit.
Sie müssen sich vorstellen, als ich den Unfall hatte, mein Freundeskreis war, ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, wie groß der war. Damals hat man noch in den Handys nur 125 Nummern speichern können. Das hat mir nicht gereicht. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Heute gibt es nicht mehr Smartphones können. Gott weiß, was speichern. Ja, da haben sie das Problem nicht mehr. Aber für mich war das ein Problem. Wen lösche ich raus, damit ich den anderen speichern kann? Heute bin ich alleine. Von den 125 Leuten im Telefonbuch von damals, da kann ich träumen. Wenn mein Telefon klingelt, ist meistens irgendeine angebliche Telekom-Kundenberatung oder sonst was, ja, die mir irgendeinen Stuss aufschwatzen will. Es sind Sachen, ich will jetzt nicht alles schwarz malen, um Gottes Willen, ja, sonst hätte ich mir wahrscheinlich längst das Leben genommen. Ich bin nicht dämlich. Ich habe immer wieder versucht, auf die Situation positiv zu reagieren. Meine Mutter hat immer gesagt, bei mir geht's zu wie auf dem Bahnhof. Sie wird verrückt werden. Aber das war meine Welt, ich habe das gebraucht. Das hat mir Energie gegeben. Ja, das hat gar nicht hektisch genug sein können. Damit habe ich meine Batterie aufgeladen. Das ist alles weggebrochen. Ich habe nur noch Krankenhaus gekonnt. Da sehen sie auch nur Elend. Die Prognose waren alle schlecht. Das wollte ich alles nicht wahrhaben. Im Prinzip habe ich mich selbst belogen. Und dann habe ich da mich zurückbesinnt. Als Jugendlicher habe ich CB-Funk gemacht. Und da dachte ich, Mensch, Sandor, CB-Funk. CB-Funk 2003. Wahrscheinlich hat es das schon gar nicht mehr gegeben, wusste ich auch nicht. Aber das war so ein zündender Funke für mich. Dann habe ich relativ schnell rausgefunden, okay, CB-Funk, das ist nicht so das Gelbe vom Ei mehr, aber es gibt den Amateurfunk. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe quasi die Amateurfunklizenz gemacht. Mit der ganz klaren Absicht, Kontakt zu haben. Für mich war das, ich bin daheim, ich brauche Kontakt zu anderen Menschen. Wie kriege ich das irgendwie hin? Internet ist alles toll und schön. Aber im Internet, da müsse sie schon jemand kennen, um jemand kennenzulernen. Das ist ein Problem im Internet. Und wenn ihnen alles wegbricht, dann haben sie keine Basis, auf der sie aufbauen können. Mit Funk ist das eine ganz andere Geschichte. Sie rufen da rein, hallo, hört mich jemand? Und dann ist am anderen Ende, ja, ich habe mich auf Kurzwelle konzentriert, da brauchen sie einfach einen 5 Meter langen Draht. Wenn sie 10 Meter haben, ist noch besser. Dann rufen sie da rein, in meistens in Englisch. Gott sei Dank, mein Englisch nicht schlecht. Und dann hören sie und dann hört man da im Rausche, sie haben ein Rufzeichen, mein System 4DS, Delta Mike 4 Delta Sugar oder Delta Sierra. Und dann hören sie am anderen Ende, DM4DS, copy you loud and clear. Und dann gibt er seine Kennung durch. Und dann ist das Namibia. Und dann sitzen sie, ich habe jetzt Gänsehaut, dann sitzen sie auf ihrem kleinen Schreibtisch mit ihrem 10 Meter Draht im Gatte und haben ein Gespräch mit Namibia. Machen Sie das mal im Internet. Und schon war ich nicht mehr alleine. Und das habe ich jeden Mittag gemacht. Jeden Mittag, das war meine Motivation aufzustehen. Heute unterhalte ich mich mit einem anderen Land. Heute möchte ich Asien erweitern, Amerika. Und dann sitze sie da und dann habe ich um 14 Uhr, das war immer so mein Ziel, ja, mich selbst so weit fit zu kriegen, was teilweise nicht einfach ist mit den Medikamenten und allem. Sie müssen sich da schon rausquälen. Aber das war so Ansporn für mich, ja, das mir geholfen hat, eben wieder. Und wenn ich dann ein Gespräch hatte, dann habe ich da, das Sitzen war schlecht, aber der Kontakt war gut. Und da war der Kontakt, waren 12 Energiepunkte und das Sitzen waren -8. Ja, da waren das in der Summe +4. Und dann hat es Sinn ergeben und nach 3 Stunden musste ich ins Bett, weil ich nicht mehr konnte. Aber das hat mir geholfen, weiterzumachen. Und dann kommen da Kontakte zustande. Das kann man sich nicht ausdenken. Das ist ja nicht nur international, sondern dann haben sie ein anderes Band als Funkamateur, da haben sie Bänder. Manche, die gehen auf Sicht quasi, also quasi soweit sie gucken können, kommen sie auch. Andere gehen so wie Kurzwelle, wird dann reflektiert über die Ionosphäre. Da sind oft tausende Kilometer. Ich habe mit der Antarktis, mit der Neumeier-Station Kontakt gehabt. Wer kann das sagen? Oder mit der ISS? Wer hat sich mit einem Boeing-Pilot unterhalten, der auf dem Weg von Paris nach Madrid ist? In einer Boeing, Passagiermaschine. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Der fliegt da im Autopilot vor sich hin und er weiß, dass er natürlich ein begehrtes Objekt ist. Aeronautic Mobile, ja, führt der eine Kennung mit sich. Ganz, ganz selten. Ja. Oder wir haben die Polarstern, deutsche Eisbrecher zum Beispiel, die mittlerweile Funk an Bord haben im Kurzwellebereich. Da können sie sich mit denen unterhalten, sogar über Satellit. Und da hat man dann durch die Amateurfunklizenz sind auch Kontakte zustande gekommen. Nicht nur international, sondern auch national, auch im direkten Umfeld, wo sich auf einmal rausgestellt hat, hey, bei mir im Ort ist ja noch einer. Und natürlich kriegt er das ja ganz schnell mit, dass ich behindert bin, dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Ich tue mich wahnsinnig schwer im Hilfe akzeptieren. Auch danach zu fragen, ist ein Riesenproblem für mich. Aber wenn die mich lang genug nerven und sage, Sandor, wenn du was brauchst, und früher oder später, da haben wir den nächsten Sturm gehabt, mir ist meine Antenne runtergefallen, dann habe ich Hilfe gebraucht. Und ich wollte wieder funken. Also habe ich den angerufen. Sag ich, du kannst bitte vorbeikommen, mir ist der Draht runtergefallen, kannst mir bitte wieder helfen, ich krieg das alleine nicht hin. Und dann kommen die 3 Tage später, Gott sei Dank, dann kommen die vorbei und dann helfen die dir und dann hängt der Draht wieder. Ich glaube, man muss das erlebt haben. Man muss da auch ein bisschen dafür geboren sein, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wenn man ein bisschen Technik interessiert ist, vielleicht trifft's das. Es ist ja als Funkamateur das Sprechen mit jemand anderem, was ja in der Regel Fremde sind, ist ein Part. Als Funkamateur dürfen Sie aber auch alles bauen, quasi, was Sie in Betrieb nehmen. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil für mich. Wir haben das Alleinstellungsmerkmal, dass wir quasi unser Material selbst bauen dürfen. Ich muss nicht in den Laden gehen und muss das kaufen. Ich darf das selbst bauen. Und das kann ich gut. Gott sei Dank. Ich habe mir das beigebracht. Nach der Prüfung, weil es mich interessiert hat. Und dann bauen Sie was, dann stecken Sie das an eine Antenne an, dann probieren Sie das aus und dann kommen mehrere Sachen zusammen. Erstens, Sie haben das selber gebaut. Und jetzt funktioniert es auch noch. Ich kann da reinsprechen und irgendwo auf der Welt antwortet jemand, weil er mich hoffentlich hört. Das ist nicht garantiert. Das ist auch Teil des Reizes. Sie rufen und hoffen. Sie wissen es nicht. Es ist Hoffen. Und dann antwortet da wirklich jemand. Und dann kommt so der Jäger, der Jagdinstinkt. Jetzt wolle sie den unbedingt. Ja, und der hat sie schon gehört. Der muss mich auch wieder hören. Das ist nicht garantiert. Ja, diese Reflexion, das kommt und geht. Und es kann sein, der hat sie nur für einen Bruchteil von einer Sekunde gehört. Das sind oft wirklich Kontakte, die haben sie nur einmal. Der ehemalige König von Spanien zum Beispiel war Funkamateur. Ich könnte Ihnen jetzt die Empfangsbestätigungskarte von der Antarktis zeigen, von der Neumeier-Station. Da bin ich natürlich stolz drauf. Oder von der ISS. Wer hat denn jemals mit der ISS, wie haben sie denn die Möglichkeit im normalen Leben? Das haben sie nicht. Und für mich, Sie müssen sich einfach vorstellen, für mich, der Funk ist an sich schon faszinierend. Aber für mich ist das Tor zur Welt. Es ist nicht das Internet. Ich bin viel im Internet. Ich habe auch diverse Rollenspiele hinter mir, immer mit dem Hintergedanke, Kontakte zu knüpfen. Mir ging es wesentlich weniger um das Spiel in den Zellen. Ich habe mir ein populäres Spiel ausgesucht, damit die Community möglichst groß ist, damit ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, jemanden kennenzulernen, mit denen ich mich immer wieder verabreden kann. Ich wusste teilweise überhaupt nicht, um was es in dem Spiel geht, weil das nicht interessant war für mich. Ja, solche Sachen habe ich gemacht, mache ich teilweise immer noch. Aber der Funk ist trotzdem eine ganz andere Geschichte. Das ist, Sie können da nichts planen. Und trotzdem, Sie treffen auf Gleichgesinnte. Als Funkamateur haben Sie immer Gemeinsamkeiten, immer. Ihnen gehen die Gesprächsthemen auch nicht aus. Das gibt's nicht. Es gibt so einen Spruch am Ende eines Gesprächs, ein sogenanntes QSO. Man verabschiedet sich immer mindestens dreimal. Man verabschiedet sich und dann, Mensch du, das muss ich dann noch geschwind sagen. Bla 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 bla. Aber jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, alles klar, ich wünsche da was. Und das nächste Mal sage ich da dann, ich hab da noch irgendwas gehabt, erinnere mich droh. Mensch, jetzt bin ich aber doch neugierig. Komm, jetzt sag mir es doch noch geschwind. Ja? Und dann wollen sie am 6. Feierabend machen und dann ist 7:30 und dann merken sie, sie haben noch nichts gegessen. Und schon lange nichts mehr getrunken und denke, ha Gott, sag, wo ist die Zeit noch? Ja, und das ist einfach, hätte ich das nicht gehabt, ich kann das so offen und ehrlich sagen, hätte ich damals, das war einer meiner ersten Sachen, die ich gemacht habe nach meinem Unfall, die nichts mit dem Leben davor zu tun hatte, hätte ich die Amateurfunklizenz nicht gemacht, ich wäre heute nicht mehr da. Ich weiß das. Der Amateurfunk hat mir mein Leben gerettet.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Wenn ihr mehr über mentale Gesundheit hören wollt, dann empfehlen wir euch auch noch einen anderen Podcast. Danke, gut. Heißt er. Journalistin Miriam Davutwandi spricht da mit bekannten Menschen aus der Popkultur über Mental Health und ihre Erfahrungen. Zum Beispiel mit Kurt Krömer über seine Alkoholsucht und Depressionen oder mit Rapperin Loredana über Panikattacken. Mit ihren GästInnen will Miriam Krankheiten wie Depressionen, Burnout oder Essstörungen entstigmatisieren. Miriam selbst hat auch Erfahrungen mit Depressionen und kann deshalb sehr empathisch mit ihren GesprächspartnerInnen in die Themen einsteigen. Und sie versucht auch, die Message weiterzugeben. Es kann alle treffen und es ist völlig okay, wenn man selbst betroffen ist. Den Link zum Danke-Gut-Podcast packen wir euch in die Shownotes.